Als unser Bruder eine kleine geschichtliche Einführung machte über die Geschichte des Volkes Israel, da fiel mir plötzlich eine Sache ein. Ich hatte gar nicht gedacht, etwas darüber zu sagen, aber vielleicht nur so mal ein Beispiel aus der Geschichte des jüdischen Volkes. Wir haben das Jahr 1992. Ich denke, wohl die wenigsten unter uns haben da schon daran gedacht, dass vor 500 Jahren in Spanien drei wichtige Ereignisse stattfanden. Eines dieser Ereignisse ist sehr bekannt. Kolumbus fuhr hinaus und entdeckte Amerika. Die zwei anderen Ereignisse sind viel weniger bekannt, aber das Interessante ist, sie hängen alle drei eng zusammen. Das erste ist, dass anfangs des Jahres die letzten Reste der islamitischen Zivilisation, die es so lange in Spanien gegeben hatte, zerstört wurde und diese Araber wurden vertrieben. Sehr lange hatte das Schwert des Gerichtes Gottes über Europa geschwebt. Und menschlich gesprochen bestand die Möglichkeit, so wie es in Kleinasien tatsächlich geschehen ist, wo das Großchristentum so gut Fuß gefasst hatte und das ganz islamitisch wurde, die Bedrohung bestand, dass auch ganz Europa so islamitisch werden würde. Ich glaube, in 732 hat eine große Schlacht in Frankreich dieses verhindert. Aber fast oder zwei Drittel von Spanien wurde von Islamiten besetzt. Und sehr lange Jahrhunderte haben dort die Mohren, so wie sie hießen, oder Maurier, das Land beherrscht. Anfangs des Jahres 1492 wurden die letzten vertrieben. Und so König Ferdinand sagte seinen Ratgeber, Majestät, jetzt sind die Juden dran. Die Juden, die so oft in der europäischen Geschichte, nicht nur in Deutschland, in den meisten Ländern Europas so schrecklich verfolgt wurden, haben auch in Spanien, auch in Portugal sehr viel leiden müssen. Und dieser König Ferdinand und seine Frau Isabella nahmen den Beschluss, dass innerhalb von 2 Monaten alle Hunderttausende von Juden aus Spanien ausreisen müssten. Das war eine Katastrophe, eine der allergrößten vor dem Holocaust, vor der großen Vernichtung der Juden in der Nazizeit. Hunderttausende von Juden mussten alles verkaufen, sie durften fast nicht nur Handbagage mitnehmen. Für sehr wenig Geld haben sie es verkauft und das wenige Geld, das wurde ihnen alle abgenommen in den Häfen, wo sie sich einen Platz besorgen mussten auf den wenigen Schiffen. Am 2. August 1492 war der letzte Tag, dass die Juden ausreisen durften. Um 12 Uhr in der Nacht gingen die ersten Leute von der Inquisition hinaus, um nachzusuchen, welche Jude zurückgeblieben wären. Am selbigen Tag, 2. August, brachte Kolumbus seine Männer an Bord. Kolumbus war vermutlich ein zu dem Katholizismus bekehrter Jude. Und Kolumbus brachte seine Männer an Bord. Es war ein besonderer Tag. Damit haben die Könige von Spanien wohl nicht gerechnet. Es war ein Tag der Trauer. Die Juden gedachten gerade an diesem 2. August, dass die beiden Tempel erst unter den Babyloniern und dann unter den Römern zerstört waren. Ein Tag der Trauer. Keinem Jude würde es einfallen, an solch einem Tag auszureisen. Er wartete bis zum Letzten. Er brachte seine Männer an Bord. Viele von ihnen waren auch bekehrte Juden, die Angst hatten und mit ihm reisen wollten nach unbekannten Ländern. Kurz nach Mitternacht fuhr er aus. Nach einigen Monaten entdeckte er, ohne es zu wissen, er meinte, er wäre in Indien gelandet, Amerika. Und in der Ironie Gottes hat Gott es so bereitet, dass gerade Amerika eine neue Heimat für das jüdische Volk werden würde. Wie wunderbar ist Gott immer in der Geschichte seines Volkes anwesend. Wir können die ganze Geschichte nicht wiederholen. Wir können nur so einige Punkte erwähnen. So wie diesen Punkt, dass in 1893 ein Mann in seinem Hotelzimmer in seinem Tagebuch schrieb, Theodor Herzl. Er glaubte an etwas, woran wohl die wenigsten Menschen glaubten. Nämlich, dass es einen jüdischen Staat geben würde. Da gab es noch das Ottomanische Reich. Es war noch in den Händen der Türkei. Der Erste Weltkrieg würde daran ein Ende machen, wie auch an das Deutsche Kaiserreich, so auch an das Türkische Kaiserreich. Dieser Mann schrieb in seinem Tagebuch, es wird einen jüdischen Staat geben. Wenn nicht in 5 Jahren, dann in 50 Jahren. Es wurden 55 Jahren und da gab es das Wunder, einen jüdischen Staat. Wir haben uns daran gewöhnt, aber manche von uns sind alt genug, um das noch zu wissen. Menschlich gesprochen war das Instrument, um diesen jüdischen Staat hervorzubringen, Adolf Hitler, genau indem er genau das Umgekehrte beabsichtigte. Aber dadurch wurden die Herzen der Nationen bewegt, damit die Juden, die so fürchterlich gelitten hatten, eine eigene Heimat haben würden. Und das nicht in Amerika, wo Gott sie 500 Jahre lang eine Heimat bereitet hatte, durch den Juden Kolumbus, sondern in dem einen Land, in dem Augapfel Gottes. In dem Land, worauf er selbst sein Herz gesetzt hat, im Lande Israel. Aber auch nach der Errichtung dieses Staates hat dieses Volk dort so viel leiden müssen. Wir wurden gerade daran erinnert. Ein Krieg brach aus sofort 1948. Ein neuer Krieg in der Zeit der Suezkrise 1954. Ein neuer Krieg 1967, ein neuer Krieg 1973 und dann in den 80er Jahren der lange Krieg in Südlibanon und dann der Golfkrieg in 1991. Und auch dort waren gewisse Festtage Israels damit verbunden. Fast bei jedem Krieg waren solche Festtage damit verbunden. Zum Beispiel, ganz besonders natürlich in 73, als der Krieg gerade an dem allerheiligsten Tag der Juden ausbrach, Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, als das Volk sich demütigte über ihre Sünden. Und gerade da kamen die Feinde des Volkes. Wie hat dieses Volk gelitten? Und sie haben noch längst nicht das Ende erreicht. Längst nicht. In 67 jauchzten viele Christen, weil etwas ganz Besonderes geschah. Denn da wurde die alte Stadt Jerusalem erobert. Warum ist das so merkwürdig? Jeder, der das prophetische Wort kennt, weiß, warum das so eine bemerkenswerte Sache ist. Weil wir nämlich in Lukas 21 lesen über die Zeiten der Nationen. Ich glaube, diese Zeiten haben mit König Nebukadnezar angefangen, über den wir gestern gehört haben. Denn er hat die Juden in Gefangenschaft geführt und ihre Stadt und ihren Tempel zerstört. Und seitdem sind die Juden nie wieder ein freies Volk in einem eigenen freien Staat gewesen. Sie waren immer unter der Oberherrschaft der 4 Weltreiche, über welchen wir gestern gehört haben. Sie waren Sklaven in ihrem eigenen Land. Und die Zeiten der Nationen haben sich also ausgedehnt über Jahrtausende. Und dann heißt es in Lukas 21, dass diese Zeiten der Nationen dauern werden, bis zu dem Augenblick, dass Jerusalem nicht länger von den Nationen zertreten wird. In 1967 eroberten die Juden, die Israelis, Jerusalem. Manche meinten, jetzt sind die Zeiten der Nationen vorbei. Ich glaube das nicht. So ganz unabhängig ist Israel noch immer nicht, und wir kommen gleich darauf zurück. Wie abhängig sind sie noch immer von den Weltmächten? Noch immer gerade von dem Land, das Kolumbus vor 500 Jahren entdeckt hat, Amerika. Und nicht nur das, noch einmal wird Jerusalem von den Nationen zertreten werden. Noch einmal. Zum allerletzten Mal. Unser Bruder hat schon einige Verse aus Sacharja 12 gelesen. Ich füge einige Verse aus Sacharja 14 hinzu. Es sind bemerkenswerte Worte dort in Kapitel 12 schon. Besonders nicht nur in Bezug auf Israel, sondern in Bezug auf Jerusalem. Weil wir dort lesen in Kapitel 12, wir haben das gelesen in Vers 2, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und in Vers 3, ich werde Jerusalem zu einem Laststein machen für alle Völker. Alle, die ihn aufladen wollen, werden sich gewisslich daran verwunden. Und dann Kapitel 14. Sieh, ein Tag kommt für Jehova, da wird deine Beute verteilt werden in deiner Mitte. Und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Kriege versammeln. Alle Nationen. Und die Stadt wird eingenommen, und die Häuser werden geplündert, und die Weiber geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und Jehova wird ausziehen. Und wieder jene Nationen streiten wie an dem Tage, da er streitet, an dem Tage der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberge stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tale. Und die Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, und das Tal der Berge wird bis Azel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Uzzias, des Königs von Jerusalem. Und kommen wird Jehova, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Vers 9. Und Jehova wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tage wird Jehova einer sein und sein Name einer. Vers 11. Und man wird darin wohnen, und kein Bann wird mehr sein. Und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen. Ich habe gesagt, dass Jerusalem noch immer keine Ruhe gekannt hat seit 1948. In gewisser Hinsicht ist heutzutage, wenn wir über Frieden für den Mittleren Osten sprechen, mit Fragezeichen, in gewisser Hinsicht ist Israel heute ganz besonders schlecht daran. Das müssen wir nicht vergessen. Erstens wird Israel innerlich zerrissen durch die Demokratie. Die zwei großen Machtblöcke, Likud und die Arbeiterpartei, halten sich gegenseitig mehr oder weniger in Gleichgewicht, sodass die kleinen fanatischen religiösen Parteien immer entscheiden können, mit wem sie regieren wollen, und eigentlich eine viel größere Macht ausüben, als ihre Anzahl gewähren sollte. Dadurch fehlt es Israel an innere politische Kraft. Dadurch sind sie zuerst mal schwach. Zweitens, das ist ein zweiter Grund, warum Israel schlecht dran ist. Israel hat sehr viel Sympathie international verloren durch ihre Haltung den Palästinensern gegenüber. So begeistert, wie der Westen zum Beispiel in 67 für Israel war. Und ich kann mich sehr lebendig daran erinnern, als junger Student. Wir haben damals Blut gegeben für die armen Soldaten, die in diesem Krieg so schrecklich zu leiden hatten unter ihren Feinden. Wie hat der ganze Westen gejubelt, als Israel dann als Sieger aus diesem Krieg hervortrat. Aber heutzutage hat Israel sehr viel weniger Sympathie international. Der Westen hat sehr viel Verständnis bekommen für die Sache der armen Palästinenser. Nun, das wäre ein Thema für sich, inwieweit diese Sympathie verdient ist. Ich stelle jetzt mal einfach die Tatsache fest. Intifada, dieser Streit der Palästinenser, hat sehr viel Sympathie mit sich gebracht. Israel kann sehr viel schwieriger rechnen mit der Sympathie seines Bundesgenossen in Europa und Amerika. Drittens braucht Israel gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr viel Geld. Besonders wegen der vielen, vielen Juden aus der Sowjetunion. Israel braucht Milliarden, um diese aufzunehmen und ihnen Wohnungen zu bereiten, das Ganze aufrechtzuerhalten. Israel ist darum mehr als je abhängig von der Unterstützung des Westens, kann sich deshalb gar nicht leisten, nicht mitzumachen in den Friedensabhandlungen, die jetzt einen Anfang genommen haben. Allerdings sind die Palästinenser genauso schlecht dran. Das ist ein Vorurteil, menschlich gesprochen. Sehr schlecht dran. Erstens hat die Intifada ihnen sehr wenig Erfolg gebracht. Sehr wenig. In gewisser Hinsicht haben die Standpunkte sich gegenseitig verhärtet. Aber nicht nur das. Gerade durch die Golfkrise ist die Lage der Palästinenser sehr viel schwieriger geworden. Denn kein Israeli, aber auch viele im Westen werden es vergessen, wie die Palästinenser öffentlich die Seite von Saddam Hussein gewählt haben und wie die Palästinenser gejauchzt und gejubelt und gesprungen haben, als die ersten Scud-Rakete auf Städte in Israel fielen. Auch sie können mit sehr wenig Unterstützung rechnen. Und wo gar nicht mit Unterstützung jetzt aus der ehemaligen Sowjetunion. Das bedeutet, dass auch Syrien in einer schlechten Lage ist. Syrien war bis zum Rand gefüllt mit Waffen, mit dem modernsten Waffenzeug aus Russland, aus der Sowjetunion. Jetzt sieht das ganz anders aus. Dieser eine Golfkrieg hat die Lage so völlig geändert. Was wir nicht erwartet hätten, ist geschehen. Syrien als Bundesgenosse neben den Vereinigten Staaten in einem Krieg wider Irak. Das ist also auch äußerst brisant. Denn der Alleinherrscher in Syrien ist sicher nicht ein besserer Mann als Saddam Hussein. Aber Syrien ist auch gefährdet. Sie haben nicht mehr diese gewaltige Unterstützung aus der Sowjetunion. Also waren sie alle drei mehr oder weniger gezwungen zu Friedensabhandlungen. Alle drei stehen sie mit dem Rücken an der Wand. Israelis, Palästinenser und Syrer. Und so wurden sie gezwungen, nach Madrid zu gehen. Im Dezember war es, glaube ich. Und wie haben sie da unglücklich einander gegenüber gesessen. Es wirkte fast komisch, wenn die Sache nicht so schrecklich traurig war. Und wir sehen, wie mühsam die Verhandlungen verlaufen. Wie es fast unmöglich ist, überhaupt mal ins Gespräch zu kommen, geschweige denn zu Ergebnissen zu kommen. Und wenn es Ergebnisse geben wird, kann man genau sagen, wo die stattfinden werden und wo nicht. Das mit der Golan-Hochebene, das müsste zu lösen sein. Wenn die Syrer und die Israelis ihre Probleme überwinden können, ich meine erstmal ihre menschlichen Probleme, die Abstände, die zwischen ihnen geschaffen sind durch Jahre von Krieg, wenn sie das einmal überwinden können, dann werden die Israelis bereit sein, diese Hochebene preiszugeben, wenn sie genügend Garantien haben, dass sie nicht wieder vom Neuem dort beschossen werden können. Das Problem sogar in Libanon sowieso wäre lösbar. Sogar das Problem mit den Palästinensern ließe sich lösen. Insoweit nicht ein wirklich selbstständiger Staat der Palästinenser entstehen könnte, das wäre zu gefährlich. Aber wohl, dass sie einen großen Maß an Autonomie bekommen könnten oder dass das Land zusammen mit den Jordaniern beherrscht wird, regiert wird. Das ließe sich alles theoretisch denken. Aber ein Problem ist unlösbar. Und das ist Jerusalem. Das ist die Taumelschale und das ist der Laststein. Warum ist Jerusalem unlösbar? Weil es, wenn ich das jetzt mal so horizontal ausdrücken darf, es das Schicksal der Geschichte ist, dass diese eine Stadt, die heiligste Stadt dreier Religionen ist. Ich meine jedenfalls für viele Christen, für andere Christen gibt es keine heiligen Städte natürlich, nur diese eine, die himmlische Stadt. Aber für viele Christen ist Jerusalem nun einmal die heiligste Stadt auf Erden. Jedenfalls ist Jerusalem das natürlich für das jüdische Volk. Und welche Regierung es auch immer in Israel geben wird, sozialistisch, liberal, streng religiös, macht nichts aus. Jerusalem haben sie alle erklärt, darin sind sie sich wenigstens mal einig, ist die ewige Hauptstadt Israels. Aber das Schicksal der Geschichte will, dass Jerusalem außer Arabien die heiligste Stadt der Islamiter ist. Natürlich in Arabien gibt es Mekka und Medina, aber außerhalb Arabiens ist Jerusalem die heiligste Stadt, weil es unglücklicherweise dem Mohammed eingefallen ist in einer Nacht, gerade von dem Felsen, wo Abraham einmal seinen Sohn Isaak geopfert hatte und wo einmal der Brandopferaltar im Tempel Salomos gestanden hat, von diesem Tempel in einer Nacht gen Himmel hinaufzufahren und wiederzukommen. Dieses Ereignis spielt in seinem Leben für die Moslems eine so wichtige Rolle, dass deshalb Jerusalem eine heilige Stadt ist, gerade an diesem Ort. Wie wunderbar, wie sonderbar auch in unseren Augen sind die Wege Gottes. Drei Weltreligionen. Der Islam ist die am schnellsten wachsende Religion. Nicht nur in Deutschland oder Holland oder irgendwo, sondern in der ganzen Welt. Und wir gehen schnell auf 1 Milliarde Islamiter in dieser Welt hin. Jerusalem ist für sie die drittheiligste Stadt. Die weitere Weltgeschichte wird seine Brennpunkte haben. Aber Jerusalem wird da wohl ganz besonders ein Brennpunkt sein. Was hat Irak gesagt, Saddam Hussein? Was hat sein großer Feind Khomeini gesagt in Iran? Jerusalem wollen wir. Darum geht's. Jerusalem wollen wir. Wir wollen den Krieg machen, wieder den Juden. So hat Khomeini gesprochen und sein Erzfeind Saddam Hussein hat dasselbe gesagt. Es ist der Wunsch aller überzeugten, ich würde fast sagen fanatischen Moslems. Es gibt viele andere, für die das weniger interessant ist, weniger wichtig. Aber Jerusalem, Jerusalem. Gott hat es so geführt, dass die Weltgeschichte sich immer auf diese Stadt konzentrieren wird. Deshalb könnte man zuerst die Frage, die uns gestellt wurde auf der Einladung für diese Abende, erstmal negativ beantworten. Friede für den Mittleren Osten? Friede für den Mittleren Osten kann es nur geben, wenn Israel mit seinen Nachbarstaaten einen Frieden schaffen könnte, einen Vertrag. Aber Friede in solch einem Vertrag könnte es nur geben, wenn dabei das Problem Jerusalem gelöst wird. Und das Problem Jerusalem ist unlösbar. Es ist genauso mit dem, was ich gestern gesagt habe. Man sieht eine gewisse Entwicklung in Europa, Zusammenschließung, Staatenbund, Bundesstaat, zentrale Regierung, letztendlich Alleinherrscher. Das ist eine gewisse Entwicklung. Es geht immer weiter. Unaufhörlich. Ich habe gestern über Umweltverschmutzung gesprochen. Ein Problem, das sich nur international lösen lässt und deshalb in gewisser Hinsicht unlösbar ist. Ich spreche jetzt über den Frieden für Jerusalem. Die Psalmen sagen uns, betet um den Frieden für Jerusalem. Schönes Gebet. Schönes Gebet, sage ich. Wie kann solch ein Gebet in Erfüllung gehen, wenn ich gesagt habe, es gibt keinen Frieden für Jerusalem. Aber pass auf, so habe ich es auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, solche Verhandlungen, wie sie jetzt stattfinden, werden Jerusalem nicht den Frieden bringen. Wir Christen haben es auch einfach, eigentlich einfach, nicht? Und manche Leute würden sagen, ihr macht es doch eigentlich wohl billig. Für euch liegt die Lösung aller Probleme einfach in dem Wiederkommen des Herrn Jesus Christus. Tja, das kann eine billige Lösung sein. Aber so sehen wir das nun eben in der Schrift. Und wie gesagt, wir haben es mit Problemen zu tun, die unlösbar sind. Dann ist es keine billige Lösung, sondern ein Grund zu einer gewaltigen Freude zu wissen, dass einmal er kommt, von dem wir gelesen haben in Sacharja 14, dessen Füße stehen werden auf dem Ölberg. Und der dort so gegen Westen über die Stadt schauen wird. Über die Stadt, die schon so lange auf ihn gewartet hat. Wenn ich daran denke, dann denke ich immer an den Jahr 70, als Titus, als die Römer dort die Stadt vernichteten. Titus hatte zu seinen Soldaten gesagt, ihr sollt den Tempel schonen, aber Gott hatte anders entschieden. Und ein Soldat in seinem Irrsinn warf einen brennenden Fackel in den Tempel und der Tempel wurde zerstört. Auf dem Dach des Tempels standen viele orthodoxe Juden. Sie hatten ihre Hände gegen den Himmel gehoben und sie sagten, wo bleibt der Messias? Komm doch, komm doch. Und er ist nicht gekommen. Warum ist er nicht gekommen? Wir wissen die Antwort. Vor einer Generation, vor 40 Jahren exakt, hatte der Messias auch auf dem Ölberg gesessen und schaute so mit seinen Jüngern über die Stadt und schaute auf den Tempel. Und die Jünger freuten sich. Man kann sich freuen, wenn man ein ganz wunderbar schönes Gebäude sieht. So herrlich war dieser Tempel von Herodes. Und sie sprachen darüber, über diesen herrlichen Bau. Und der Herr sagte, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und als er dann in Jerusalem hineinfuhr, da sprach er zu dem Volke, euer Haus wird euch wüst gelassen werden. Punkt, nein. Bis er ihr sagen werdet, gesegnet, der da kommt in dem Namen Jehovas. Der Augenblick kommt. Wir haben da gelesen in Sacharja 14, wie alle Nationen gegen Jerusalem hinaufziehen. Über diese Ausdruck, alle Nationen werden wir noch sprechen müssen. Sie kommen da alle zusammen gegen diese eine Stadt. Warum denn eigentlich? Wollen alle Nationen dann die eine Stadt einnehmen? Ist das nicht sehr übertrieben? Was ist das nun für eine Vorstellung? Wenn der Voltaire hier gewesen wäre, hätte er sich wieder darüber lustig machen können. So genau, so wenig, wie man verstehen könnte, wie alle Nationen, da die Leichname auf der Straße liegen sehen können, so kann man sich hier auch fragen. Warum sollten denn alle Nationen wieder eine Stadt aufziehen? Nun, so ist es auch nicht genau. Es ist nicht, dass diese eine Stadt der Gegenstand ihres Krieges ist. Dafür braucht man ja gar nicht alle Nationen. Eine große Armee würde dafür schon reichen, würde man meinen. Nein, alle Nationen werden hier bei dieser Stadt, um diese Stadt, sich gegenseitig bekämpfen. Die Welt wird in zwei große Blöcke verteilt sein. Und es ist nicht so, wie wir es heute meinen, dass die ganze Welt dem großen, wunderbaren Frieden entgegensteuert. So sieht es jetzt aus. Aber wir sollten uns nicht irreführen lassen. So wird es nicht sein. Wir kommen morgen darauf zurück, wenn wir uns die Frage zu stellen haben, ob die ganze Lage in der ehemaligen Sowjetunion wirklich beinhaltet, dass da die Dinge sich zum Guten und zu einem weltweiten Frieden entwickeln werden. Ich glaube nicht, dass das so ist. Es wird zwei große Blöcke geben. Und in dem einen Block haben wir den Westen. Das ist das wiederhergestellte Römische Reich, worüber wir gestern gesprochen haben. Zu dem anderen Block gehören die islamitischen Staaten mit einem großen und mächtigen Freund in dem äußersten Norden. Darüber kommen wir morgen Abend zu sprechen. Aber die Nationen ziehen auf. Und hier wieder muss ich sagen, welchen Beweis haben wir nun, dass diese Dinge sich tatsächlich auf unsere Zeit beziehen? Warum könnte Sacharja 14 nicht sich auf ganz andere Gelegenheiten beziehen? Zum Beispiel auf das Jahr 70, als die Römer die Stadt zerstörten. Das ist eine gute Frage. Erstens wäre das schon ein Wunder. Viele liberale Theologen wollen überhaupt nicht annehmen, dass Propheten solch eine Zerstörung der Stadt so genau im Voraus voraussagen könnten. Also wenn Sacharja in Kapitel 14 schon tatsächlich über das Jahr 70 sprechen würde, wäre das schon ein Wunder. Sacharja lebte ja nach der babylonischen Gefangenschaft, also er konnte nicht über die Zerstörung der Stadt unter Nebukadnezar sprechen, er sprach über die Zukunft. Hat er an das Jahr 70 gedacht? Die Antwort ist nein. Hier steht, dass nur die Hälfte der Stadt zerstört wird, denn die Stadt wird hier errettet. Und so geschah es nicht im Jahre 70. Wie wird die Stadt errettet? Das ist die große Frage. Durch das Wiederkommen des Herrn Jesus. So wie Daniel 7 ihn beschrieb als den Sohn des Menschen, so wird er hier beschrieben als Jehova. Das sagt die Elberfelder Übersetzung so. Man kann auch sagen, Yahweh, so wie die heutigen Theologen es meistens aussprechen, oder der Herr, wie die alte Lutherbibel es sagt, es ist alles dasselbe. Es ist der Name Gottes, darum geht es jetzt. Wir haben hier die alte Wahrheit, die die frühe christliche Kirche schon ganz scharf unterschieden hat. Christus Jesus, Gott und Mensch in einer Person. Der Sohn des Menschen aus Daniel 7, ist derselbe als der Jehova aus Sacharja 14. Eine Person, Gott und Mensch in einer Person. Allerdings, wenn man Daniel 7, Vers 22 genau sich anzieht, dann sieht man in dem Augenblick, dass man erwartet, dass dort der Sohn des Menschen aus dem Himmel kommt, dann heißt es dort, der Älteste an Tagen kommt. Das ist Gott. Als ob Daniel sich irrt, als ob er den Sohn des Menschen und Gott verwirrt. Das tut er nicht. Dort haben wir schon die Wahrheit, der Sohn des Menschen ist Gott. Und wenn Johannes in Offenbarung 1 dort eine Beschreibung gibt des Sohnes des Menschen zwischen den sieben Leuchtern, wir wissen das, er gibt da eine Beschreibung des Sohnes des Menschen und bezieht sich auf Daniel 7. Und wieder könnte man meinen, der arme Johannes hat sich geirrt. Denn was benutzt er da für seine Beschreibung des Sohnes des Menschen? Die Kennzeichen aus Daniel 7, die dort nicht der Sohn des Menschen, sondern der Älteste an Tagen hat. Er gibt diese göttlichen Attribute, diese göttlichen Kennzeichen dort dem Sohne des Menschen. Was will er damit ausdrücken? Dass der Sohn des Menschen, Jesus Christus, Jesus von Nazareth, der ewige Gott ist, Gott der Sohn, Gott geoffenbart im Fleisch, Gott, der Anteil genommen hat an unser menschliches Fleisch und Blut. Das Wort ward Fleisch, aber es blieb auch das Wort. Das Wort wurde Mensch, aber es blieb auch Gott. Gott und Mensch in einer Person. Jehova steht da hier in Sacharja 14 mit seinen Füßen auf dem Ölberg. Da sehe ich den Herrn Jesus, jetzt nicht sitzend wie in Matthäus 24, sondern stehend in Matthäus 28, Lukas 24, Apostelgeschichte 1, auf dem Ölberg. Um von dort Abschied zu nehmen von seinen Jüngern und gen Himmel zu fahren. Und dann kommen da zwei Engel, weil die Jünger ihn nachschauen und so betrübt waren. Und da kommen zwei Engel und sagen, dieser Jesus wird genauso wiederkommen. Das stimmt auch. Ich weiß noch in der Schule, ich war im Gymnasium, da war ein Junge in der Klasse und der sagte, wir können die Bibel doch nicht mehr ernst nehmen. Und da fragte, das war der Lehrer Deutsch zufälligerweise. Und der Lehrer Deutsch sagte ihm, warum das denn nicht? Und er sagte, weil doch in der Bibel steht, dass wenn Jesus wiederkommt, dass seine Füße auf dem Ölberg stehen sollten. Und das könnte nach seiner Meinung nur sinnbildlich gemeint sein. Der Junge ist jetzt ein bekannter Chirurg. Vor ein paar Jahren kam er zu meinem Vortrag, so plötzlich. Ich sah ihn plötzlich sitzen und ich erkannte ihn sofort. Und ich war gespannt, ob er etwas mehr Beleuchtung in seinem Gehirn bekommen hatte seitdem. Denn ich kann mir viel Dinge in der Schrift ersinnen, die viel schwieriger zu glauben sind, als dass, wenn Jesus Christus wiederkommen wird, ich meine ganz mit Ehrfurcht gesagt, seine Füße werden irgendwo stehen müssen, wenn er auf diese Erde kommt. Und er hat entschieden, nicht auf das Brandenburger Tor zu kommen, sondern auf dem Ölberg. Und natürlich, er wird dort wiederkommen, wo er Abschied genommen hat. Denn er interessiert sich nicht zuerst für ein wiedervereinigtes Deutschland oder für Holland oder Europa oder Russland oder Amerika, sondern er interessiert sich für dieses kleine Volk. Jehova wird kommen und dann heißt es hier auch in Vers 11, wir haben das gelesen, dass Jehova König sein wird über die ganze Erde. Das haben wir gestern Abend betrachtet. Da kommt ein neues Reich, das fünfte Weltreich, worin Jerusalem der Mittelpunkt sein wird. Friede für den Mittleren Osten? Fragezeichen. Antwort ja, aber nicht in Madrid, nicht in Washington, nicht in Moskau, sondern wenn der Sohn des Menschen kommt, dann. So haben wir ganz genau den Zeitpunkt der Erfüllung. Wann kommt der Sohn des Menschen? Entschuldigung, wann kommt der Friede in den Mittleren Osten? Wenn der Sohn des Menschen kommt. Nun wollen wir, um das etwas näher zu verstehen, den Zeitplan dazu nehmen in Daniel 9. Daniel 9, das ist das ABC der Prophetie. Das sage ich auch mal zu unseren jungen Menschen. Jedes Studium der Prophetie, möchte ich sagen, fängt ja so ungefähr mit den 70-Jahr-Wochen in Daniel 9 an. Wir können da auch wieder nicht alle Einzelheiten studieren. Darum geht es nicht. Aber wir wissen, Daniel hat die Weissagungen gelesen im Buche Jeremia und der wundert sich, wann wird nun dieses Wort in Erfüllung gehen, dass Gott sein Volk aus der babylonischen Gefangenschaft zurückführen wird zu Israel, zu dem verheißenen Lande, wo sie wieder ihre Stadt und ihren Tempel aufbauen können. Da kommt ein Engel zu ihm und gibt ihm Auskunft. Und der Engel sagt, na, so schnell wird es alles nicht gehen, Daniel. Du wirst Zeit brauchen. Und wie viel Zeit? 70 Wochen. Aus dem Zusammenhang ist deutlich, dass das Jahrwochen sind, weil die Hälfte einer Woche nach anderen Aussagen im Buche Daniel und Offenbarung 3,5 Jahr ist. Also eine Woche ist 7 Jahre. Es sind 70 mal 7 Jahre. Also sagt der Engel, das war ein bisschen entmutigend, könnte man sagen, die Wiederherstellung Israels wird nicht sofort nach der babylonischen Gefangenschaft stattfinden, sondern 490 Jahre. Na gut, da haben sie schon schnell ausgerechnet, nicht? Dass das denn inzwischen schon längst in Erfüllung gegangen sein müsste. Na, passen wir auf. Daniel 9 erzählt uns erstens, womit diese 490 Jahre anfangen und womit sie enden. Insoweit ist der Abschnitt ganz klar und deutlich. Schwierigkeiten gibt es hier genug, aber manche Dinge sind zum Glück leicht. Was ist das Ende dieser 490 Jahre? Sagt Vers 24. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um den Abfall auch unter dem jüdischen Volk zum Abschluss zu bringen. Und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen. Und Gesicht und Propheten zu versiegeln, nämlich durch ihre Erfüllung und ein Allerheiligstes, das wird wohl der Tempel sein, der neue Tempel in Jerusalem, zu salben. Das ist der Yom Kippur, der große Versöhnungstag für Israel. Wann? Wenn der hohe Priester aus dem Heiligtum, aus dem himmlischen Heiligtum hinaustritt. Wann wusste Israel am Yom Kippur mit Sicherheit, dass ihre Sünden versöhnt waren, gesühnt, ausgetilgt waren? Als der hohe Priester aus dem Heiligtum hinaustrat. Gott hatte das Werk angenommen. Das heilige, heiligende, sühnende Blut angenommen. Und der hohe Priester, der normalerweise überhaupt nicht in die Gegenwart Gottes treten durfte, war nicht gestorben. Gott hatte das Werk der Versöhnung, der Sühnung angenommen. Unser hoher Priester ist schon längst ins Heiligtum hineingegangen. Wir wissen das. Er ist schon mehr als 1950 Jahre im Heiligtum. Und so lange weiß Israel noch nicht, was die Christen, deren Augen geöffnet worden sind durch Gottes Gnade, schon längst wissen, dass das Blut schon längst auf dem Versöhnungsdeckel ist im Heiligtum, dass die Sühnung schon zustande gebracht worden ist. Aber die Augen des jüdischen Volkes sind für 99% noch geschlossen. Ein Deckel ist auf ihrem Angesicht, sagt 2. Korinther 3. Das ist alles so nach der Vorsehung Gottes. Verhärtung, sagt Römer 11, über ihre Herzen. Aber eines Tages wird der Deckel weggenommen. Wenn der hohe Priester wiederkehrt aus dem Heiligtum und sich seinem Volk zeigt. Er kommt nicht nur als König, König der Könige. Er kommt auch als Priester, als hoher Priester zu seinem Volk. Und hier sehen wir, dass der Tag seiner Wiederkunft für Israel nicht einfach bedeutet Befreiung von den islamitischen Staaten oder Befreiung von russischen Mächten oder Befreiung von dem Westen. Der Westen wird der Bundesgenosse dieses jüdischen Staates sein. Aber geistlich ist der Westen vielleicht wohl die schlimmste Gefahr. Denn es sind Mächte der Finsternis, sowohl die Obrigkeiten dieses jüdischen Staates der Zukunft und die Obrigkeiten des Westens. Wir haben schon gestern gesagt, sie werden sein wie Hitler und Goebbels, die beiden zusammen. Also geistlich sind sie gerade die größte Gefahr für Israel. Aber Gott wird sie von all diesen Mächten befreien. Aber nicht nur das. Gott wird sie von der größten Macht befreien. Das ist die Macht der Sünde in ihren Herzen. Das ist auch unser größtes Problem. Das ist vielleicht auch heute Abend Ihr größtes Problem, euer größtes Problem. Dein größtes Problem. Nicht wie du mit der Umweltproblematik fertig werden wirst und mit deinen finanziellen Problemen und mit deinen Familienproblemen und mit deinen ehelichen Problemen und mit deinen Arbeitsproblemen. Das sind deine größten Probleme überhaupt nicht. Und wenn Sie mal ehrlich sein wollen heute Abend, und warum sollte man nicht mal ehrlich sein? Besonders wenn man sich nicht laut in solch einem Saal auszusprechen hat. Wenn man so ganz in der Stille nur mit Gott zu tun hat, der unsere Herzen kennt. Warum sollten Sie heute Abend mal nicht zugeben, dass Ihr größtes Problem nicht draußen liegt in Ihrer Umwelt, sondern in Ihrem Herzen? Wie Jesaja 59, Vers 2 sagt, es sind eure Sünden, die Scheidung machen zwischen Gott und euch. Darum sagt Gott, die 490 Jahre werden zu Ende sein, wenn die große Wiederherstellung Israels stattfindet, nicht zuerst Befreiung von den Feinden, das gehört alles auch dahin, das ist ja wunderbar. Aber zuerst Befreiung von der Macht der Sünde. Na, jetzt wissen wir, wo die 490 Jahre endet werden. Das heißt einfach bei dem Wiederkommen des Herrn Jesus, bei der Gründung seines Reiches, bei dem großen Versöhnungstag, am Yom Kippur, das ist der Tag seiner Wiederkunft. Wie fangen die 490 Jahre an? Das wird auch ganz klar gesagt. In dem Jahr, Gebot ausging von dem König Artaxerxes, oder Artaxerxes heißt er in den Geschichtsbüchern, der hat das Gebot ausgefertigt, wir haben das in Nehemia 1 und 2, um Jerusalem, die Stadt, wieder aufzubauen. Nicht nur der Tempel, sondern auch die Mauern, die Häuser, die ganze Stadt. Davon wird hier auch gesprochen. Dann geht das aus. In Vers 25 vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Das war im Jahre 445 vor Christus. Dass diese 490 Jahre Sie haben schon längst wieder ausgerechnet, dass zwischen 445 vor Christus und der Wiederkunft des Herrn Jesus schon viel mehr Jahre als 490 verlaufen sind. Sie haben recht, pass auf. Diese 490 Jahre werden in drei Stücke verteilt. Erst sieben Wochen, das sind 49 Jahre, das ist die Zeit des Wiederaufbaus der Stadt, der Mauern, der Häuser. Und dann kommt eine Periode von 62 Wochen, das sind insgesamt 69 Wochen, 483 Jahre. Und das ist interessant. Jetzt müssen wir ein bisschen rechnen. Ich habe gehört, dass es mit dem Geschichtsunterricht nicht mehr so viel ist in den deutschen Schulen. Und dass manche überhaupt nicht mehr wissen, wann Karl der Große gelebt hat oder so ähnlich ist. Aber rechnen können wir vielleicht noch. 483 Jahre, passen wir auf. Die letzten dreieinhalb Jahre sind 1260 Tage. Das heißt, ein Jahr ist 1260 geteilt durch dreieinhalb ist 360 Tage. Das hat eine besondere Bedeutung, wollen wir jetzt nicht darüber sprechen. Ein prophetisches Jahr, 360 Tage. Also 483 Jahre mal 360 Tage, das sind 173.880 Tage. Das müssen Sie zu Hause mal ausrechnen, nicht diese Zahl, das ist einfach genug. Aber vom Jahre 445 an, ich habe dieses Gespräch mal geführt bei der Klagemauer in Jerusalem mit einem jüdischen Rabbiner, der mich bekehren wollte. Wir haben eine ganz interessante Besprechung gehabt über das Wort Gottes. Er sagte, wissen Sie, dass der Messias überhaupt nicht im Alten Testament vorkommt? Ich sage, haben Sie eine Bibel? Dann hat er sich eine Bibel geliehen bei einem anderen Juden, der da so vor der Klagemauer stand. Ich sage, suchen Sie bitte Daniel 9 auf. 62 Jahre, Wochen heißt es hier. Und dann heißt es bis, Vers 24, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Und dann heißt es, Vers 26, nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Er hat das aufgesucht, Maschiach, der Gesalbte. Ja, das bedeutet etwas ganz anderes. Ich sage, das kann sein, aber jedenfalls steht das Wort Messias da. Da wollen wir uns erst nochmal darüber einig werden. Und wenn Sie sagen, das bedeutet ganz etwas anderes, dann wollen Sie bitte mal mitrechnen. Vom Jahre 445 vor Christus und dann diese 173.880 Tage weiter. Rechnen Sie sich das mal aus. In welcher Zeit in der Geschichte Israels bringt Sie das? In welcher Zeit bringt Sie das? Welche Person nach dieser Periode von, sagen wir da mal, etwa 470, 75 Jahren, wenn man das so umrechnet, hat hier in Jerusalem das erlitten, was hier steht? Der Messias wird weggetan werden. Eigentlich steht da so buchstäblich, wird ausgerottet werden und nichts haben. Mit leeren Händen geht er davon. Man kann auch übersetzen, es wird nicht für ihn selbst sein. Auch eine gute Übersetzung. Es war alles für andere, was er da erlitten hat. Wird nichts haben ohne Reich, ohne Erfolg. Ist auch eine gute Übersetzung. Aber wer war das zu jener Zeit? Und dann sagte ich zu dem Rabbiner, konnte er die Antwort verstehen, er wusste genau natürlich, worüber ich sprach. Da wissen Sie, hier im Jahre 6 unserer Jahrzählung, da haben hier die orthodoxen Juden hier auf dem Markt, auf dem Tempelplatz geschrien zu Gott. Denn da haben die Römer zum ersten Mal in der Geschichte von ihnen den Herrscherstab weggenommen. Ich benutze den Ausdruck aus 1. Mose 49, aus den Segnungen Jakobs. Denn sie hatten nicht mehr das Recht, ab dem Jahr 6, um die Todesstrafe auszuüben. Das war wohl das allerletzte und das allerschlimmste. Hier haben die orthodoxen Juden auf dem Tempelplatz zu Gott geschrien und sie sagten nach dem Wort von 1. Mose 49, der Herrscherstab ist von Juda weggenommen und der Silo ist nicht gekommen. Und ich sagte zu diesem Mann, und diese Juden, die da so schrien, wussten nicht, dass in dem kleinen Nazareth, ein Junge lebte, etwa 10, 12, 14 Jahre alt. Silo. Und hier in Jerusalem, nachdem 483 prophetischen Jahren in Erfüllung gegangen waren, wurde er weggetan, ist er gestorben. Und es war nicht für ihn selbst. Verstehen Sie mich? Nun, es scheint so, als ob ich da den gewaltigen Sieg in diesem Gespräch errungen habe. Ich kann Ihnen versichern, dass er auf alles eine Antwort hatte. Und vielleicht erzählt er diese Geschichte auch in seinen Vorträgen weiter und stellt sich selbst als den großen Sieger dar. Denn diese Männer wissen natürlich, worüber sie reden und was sie glauben. Aber diese Tatsachen, so direkt aus der Schrift, konnte er nicht widersprechen. Hat er auch nicht getan. Der Messias ausgerottet. Ein ernstes Wort. Und wie geht die Geschichte weiter? Jetzt kommt's. Da dauert es bis Vers 27, bevor über diese letzte Jahrwoche gesprochen wird. Und das sieht man aus dem Text eindeutig, dass dann in Vers 26, schon in Vers 25, Vers 26, ja, über Ereignisse gesprochen wird. Nach diesen 69 Jahrwochen und vor der 70. Jahrwoche. Es ist ganz klar, dass da ein großer Abstand liegt. Hier werden Ereignisse genannt, so wie zum Beispiel der Untergang der Stadt Jerusalem und des Tempels, wie das unter den Römern so geschehen ist. Das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Dieses Volk ist also das römische Volk. Und dieser zukünftige Fürst, davon haben wir gestern gehört. Das ist der Fürst aus der Endzeit, von dem wir in Vers 27 wieder hören. Das ist der große Alleinherrscher des wiederhergestellten römischen Reiches. Aber das Volk gab es schon damals, das römische Volk. Und das hat das Heiligtum und die Stadt zerstört. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein und bis ans Ende Krieg, festbeschlossenes von Verwüstungen. Und so ist es noch immer in Israel. Krieg, festbeschlossenes von Verwüstungen. Und dann schlagartig, ohne Übergang, sind wir plötzlich in die 70. Jahrwoche gelandet. Da heißt es in Vers 27, und er, wer ist das? Nun, das ist die Person, die hier am nächsten vorangegangen ist, das ist der kommende Fürst, der römische Fürst, der Alleinherrscher dieser westlichen Weltmacht, der römische Alleinherrscher der baldigen Zukunft, Bundesgenosse Israels, so wie der Westen jetzt schon Bundesgenosse Israels ist. Es heißt hier, er wird mit ihnen einen festen Bund schließen. Mit den vielen, das ist mit der Masse des jüdischen Volkes, für 7 Jahre. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Das wird alles in der Offenbarung erklärt. Denn in der Hälfte der Woche, das ist also 3,5 Jahre vor dem Ende, vor dem Wiederkommen des Herrn Jesus, wird der Satan auf diese Erde geworfen. Das ist unsichtbar vor den Menschen, für die Menschen. Aber er wird dann ganz besonders den Hitler und den Goebbels der Zukunft beleben, den römischen Alleinherrscher und den Antichristen, direkt teuflische Menschen, mit gewaltigen, okkulten Mächten, Macht und Kraft, wie gestern schon gesagt. Sie machen jeglicher Religion ein Ende. Da wird es keine Zeit und keine Gelegenheit für die Feinde mehr geben. Die werden umgebracht werden, möglichst alle, wenn es geht. Alle werden gezwungen werden und viele werden es auch gerne machen. Sich vor diesen Menschen mit ihren gewaltigen, okkulten Macht, satanischen Macht, niederzubeugen. Und sie werden es tun. Sie werden es tun. Die Welt wird endlich ein sein. Eine Weltregierung, wovon manche jetzt schon träumen, nicht eine Weltregierung. Durch den Golfkrieg hat gerade die Vereinigten Völker haben eine sehr höhere Reputation bekommen. Indem sie endlich mal alle Nationen sich einig waren über Irak. Daraus wird wahrscheinlich wohl diese Weltregierung irgendwie hier vorkommen werden. Obwohl die Welt in 2 Blöcke geteilt bleibt bis zum Ende, da sind viele Einzelheiten dazu zu erzählen, wofür wir jetzt keine Zeit haben. Aber diese 2 Blöcke wird es geben. Eine Weltregierung, eine Weltreligion auch. Jetzt heute spricht man davon. Ich meine, vor 50 Jahren, vor 24 Jahren, wie hätte man glauben können an solche Dinge? Aber jetzt gibt es Dialog mit dem Judentum, Dialog mit der Islam. In 87 hat der Papst die Führer der großen Religionen in Assisi eingeladen, auch von den Hindus, von den Buddhisten, um zusammen zu beten. Alle arbeiten schön zusammen, dass die Prophetie in Erfüllung geht. Und so arbeiten sie alle zusammen, dass der Weg für solch eine einheitliche Weltreligion vorbereitet wird. Und einmal wird der Mann aufstehen, vor welchem man sich mit Freude niederbeugen wird. Das ist die größte Gefahr. Es sind die Bundesgenossen Israels, aber für die Treuen in Israel sind gerade sie, die Westlinge, die größte Gefahr, moralisch, geistlich. Die politische Gefahr kommt von dem Norden, von den islamitischen Nachbarstaaten und von dem äußersten Norden. Sie können jetzt schon ausrechnen, was der äußerste Norden ist, wenn man von Israel ausdenkt, was hinter dem Norden liegt. Das ist die gewaltige Macht auf der anderen Seite. Aber für die Treuen macht das nichts aus, sind es alles Feinde. Geistliche Feinde, moralische Feinde auf der einen Seite und politische Feinde auf der anderen Seite. Alles von Feinden umgeben. Nie werden die treuen Juden es dann so schwierig haben. Und auch alle treue Gläubigen Gottes werden es so schwierig haben, als in dieser kurzen Zeit, wovon der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, nur 3,5 Jahre sind es auch, diese Tage der großen Drangsal, wenn sie nicht verkürzt würden, da würden sogar noch die Auserwählten verloren gehen. So schlimm wird das sein. So schlimm wird das sein. Sie werden inzwischen, sagt Vers 27b, ihren Schutz, ihre Beschirmung suchen bei einer Gräuel, heißt es hier. Das ist der Gräuel der Verwüstung, wie es heißt hier in diesem Buch und auch in Matthäus 24, zitiert der Herr Jesus dieses Wort. Dabei werden die Menschen ihren Schutz finden. Das ist das Götzenbild, wovon auch Offenbarung 13 spricht, das in dem Tempel in Jerusalem aufgebaut werden wird. Die Götzen, das ist nicht einfach Holz, Stein, Gold, Silber, das sind die dämonischen Mächte, die schon jetzt in allen heidnischen Religionen angebetet werden. Die beten regelrecht zu den dämonischen Götzen. Dämonische Mächte stehen da. Und Israel, auch die Masse des jüdischen Volkes, abgesehen von diesem gläubigen Überrest, die Masse des jüdischen Volkes, so wie die Masse im Westen, so wie die Massen im Osten, wie überall in dieser Welt. Sie werden alle vor diesen teuflischen, dämonischen Mächten sich beugen. Nie wird es so aussehen, als ob die wahre Religion von der Erde verschwunden ist. Dann wird es so aussehen. Nie zuvor war es so schlimm. Und dann heißt es, dass wegen dieser Beschützung Gott eine Züchtigung über sie sendet. Da kommen sie, all diese Nationen, das ist der Verwüster. Zwar bis Vernichtung und fest beschlossenes über das Verwüstete ausgegossen wird. In Daniel 11 wird das dann erzählt, was der Verwüster ist. Wir können uns nur wieder auf die Hauptlinien beschränken. Da finden wir zuerst ab Vers, ich kann das nur wieder ganz kurz erzählen, nur fernab Vers 36 in Daniel 11, der König des jüdischen Volkes aus der Zukunft, das Staatsoberhaupt oder jedenfalls der politische Führer des Volkes. Dieser politische Führer ist ein dämonischer Bundesgenosse des Alleinherrschers des wiederhergestellten römischen Reiches, über welches wir gestern gesprochen haben. Die beiden haben sich miteinander verbunden. Aber wegen der Tatsache, dass er seinen Schutz bei den dämonischen Mächten, bei Satan selbst gefunden hat, bei dem Drachen, wie er in der symbolischen Sprache der Offenbarung genannt wird, wegen dieser Beschirmung bringt Gott einen Verwüster über sie. Das ist der Verwüster, welcher in Daniel 11 genannt wird, der König vom Norden. Der Norden ist von Israel aus gesehen, es war eines der vier Reiche, die aus dem großen griechischen Weltreich hervorgegangen waren. Was wir jetzt Syrien nennen, aber es war viel größer als das, ein Teil der Türkei und auch, besonders auch Irak. Irak, das im Golfkrieg so eine wichtige Rolle gespielt hat, Irak spielt prophetisch eine große Rolle. Wenn ich an den König des Nordens denke, ich weiß nicht, es kann sein, dass Saddam Hussein verschwinden wird. Aber ich weiß auch, dass einmal noch ein anderer dort aufstehen wird, der dann noch schlimmer sein wird. Aber es kann auch sein, dass es Saddam Hussein selbst ist. Wer kann das sagen? Aber vergessen wir nicht, Irak, in Irak liegt das Zentrum des alten babylonischen Weltreiches. Das ist das alte Babylon. In Irak liegt das alte Zentrum des früheren Assyrischen Reiches. Da liegen die Ruinen von Nineveh. In Irak. In Irak finden wir den größten Teil des Flusses Euphrat, woher die gewaltigen Heerscharen kommen in Offenbarung 9 und in Offenbarung 16. Irgendwie muss diese Gegend, vielleicht zusammen mit Syrien, das ist ja das alte große Reich im Norden, es wird eine Hauptrolle spielen in der Endgeschichte. Die bittersten Feinde Israels, und das werden sie bleiben. Das werden sie bleiben. Insoweit rechne ich bestimmt nicht mit einem Friedensvertrag. Aber alles ist möglich. Es kann ja ein Friedensvertrag kommen und in 10 Jahren wieder verschwinden. Wer kann das sagen? Ich habe gestern schon gesagt, wir können nicht für die Einzelheiten das alles ausfüllen. Wir kennen nur die Hauptlinien. Oder vielleicht noch besser gesagt, wir kennen nur das Endergebnis. Aber das Endergebnis ist klar. Der Verwüster wird kommen. Stellen wir uns vor, Israel wird dann all seine Bundesgenossen herbeibringen. Das haben wir gestern so nicht betrachtet, aber da kommen sie aus dem Westen, um Israel zu schützen. Gerade diese Armeen, die eine geistliche, moralische Gefahr für die Treuen in Israel bedeuten, sie werden da kommen, um dem jüdischen Volk Hilfe zu leisten. Da kommen von der anderen Seite diese gewaltigen Mächte aus dem Norden und auch aus dem äußersten Norden. Und sie versammeln sich, sagt Kapitel 16, Vers 16 in der Offenbarung, in Armageddon. Armageddon ist nicht einfach eine symbolische Bezeichnung für die Endschlacht. Ich habe da dort die Ebene gesehen bei Megiddo, bei dem Gebirge Megiddo, bei dem Karmel. Diese gewaltige Ebene, wo schon so manche Schlacht bis in den Ersten Weltkrieg hinein, so manche Schlacht stattgefunden hat. Dort werden die westlichen Armeen sich versammeln. Dort werden sie von dem wiederkommenden Christus zerstört werden. Die kriegen den König aus dem Norden überhaupt nicht zu sehen. Der geht seinem eigenen Schicksal entgegen, zieht weiter nach Ägypten, beschreibt uns Daniel 11, und hört dann alles, was im Norden passiert, kommt zurück, schlägt unmittelbar wiederum eine Belagerung rings um Jerusalem herum. Um den Taumelstein, um Taumelschale, um den Laststein. Und dann heißt es so ganz nüchtern am Ende von Daniel 11, ganz einfach, und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Morgen kommen wir darauf zurück, dann müssen wir noch sehen, was mit diesem Norden, der äußerste Norden, zu bedeuten hat. Gog, der König von Rosch. Das bleibt für morgen. Hier sehen wir jetzt dieses Ende dieses großen Verwüsters, des mächtigen Feindes wider Israel. Gott wird sein Volk erretten, indem er diesem Mann ein Ende bereitet. Es wird der Herr Jesus selbst sein, der mit diesem Verwüster abrechnen wird. Ich habe das immer ein merkwürdiges Wort gefunden. So ganz nüchtern steht es da. Er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Vielleicht ist es das Schlimmste, was in dem Menschenleben einem passieren könnte. Zu seinem Ende zu kommen ohne Helfer. Ein Mensch ist in gewisser Hinsicht nie so einsam als gerade in seinem Ende. Wenn man auf dem Sterbebett liegt, man ist vielleicht von seiner ganzen Verwandtschaft umgeben. Aber trotzdem bleiben sie weit, weit, weit entfernt stehen. Denn über die Schwelle geht man ganz alleine. Und nie ist ein Mensch so einsam, als wenn er über die Schwelle geht. Wie kommt es denn, dass so viele Gläubige so glücklich über die Schwelle gegangen sind? In solch einem vollkommenen Frieden, obwohl der Tod doch ein natürlicher Feind für den Menschen ist. Genau weil sie das Umgekehrte erlebt haben von diesem Vers. Sie gingen in ihrem irdischen Ende entgegen und sie hatten einen Helfer auf ihrer Seite. Das, was hier steht, könnte ihnen passieren, wenn sie jetzt nicht in diesem Leben einen Helfer gefunden haben, der sie über die Schwelle bringt. Der Herr Jesus sagt in Johannes 11, nachdem ein guter Freund von ihm gestorben war, Lazarus, da sagte Herr Jesus, wer an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und er sagt auch, wird leben, wenn er auch gestorben ist. Das bedeutet, wer mit ihm über die Schwelle geht, ist nicht einsam, ist nicht allein. Für solch eine Person ist der Tod, der ein natürlicher Feind ist, nur ein Sklave geworden, ein Instrument in der Hand des Herrn, um die Seinen zu ihm in die Herrlichkeit zu führen. Wenn Sie vielleicht morgen, vielleicht in 30, 50 Jahren, wer weiß, aber doch eines Tages vor der Schwelle stehen werden, haben Sie schon dort einen Helfer dabei. Ich habe nie in meinem Leben an dem Sterbebett eines ungläubigen Menschen gestanden. Aber es muss fürchterlich sein, ohne Helfer in die Ewigkeit zu gehen, ohne Fürsprache, ohne zu wissen, dass es den einen gibt, der für unsere Sünden auf Golgatha gestorben ist, sodass diese Sünden kein Hindernis mehr zwischen uns und Gott sein können. Frei von diesen Sünden in die Ewigkeit hineinzugehen. Ach, wie viele Tausende gibt es, die sich danach sehen. Gott frei in die Augen schauen zu können, gerade in dem Augenblick, als sie davor der Schwelle, wenn sie davor der Schwelle stehen und Gott bald vor seinem Richterstuhl in die Augen schauen müssen. Dann einen Hilfe zu haben, eine Fürsprache. Jemand, der unsere Sache auf sich genommen hat. Der Messias wurde ausgerottet. Warum wurde er ausgerottet? Weil böse Menschen ihre Bosheit ja nicht besser beweisen konnten, indem sie das Allerbeste, das diese Weltgeschichte je gesehen hat, ans Kreuz geschlagen haben. Darum haben sie den Messias ausgerottet. Aber Gott selbst hat in demselben Augenblick, dass wir unsere größte Bosheit bewiesen haben, seine größte Liebe bewiesen, indem er nicht uns dafür strafte. Weder Israel noch die Römer, die das zusammen gemacht haben, sondern er strafte seinen eigenen Sohn. Unglaubliches Wunder. Er trug die Strafe für uns, die uns den Frieden brachte, sagt Jesaja 53. Und wer daran glaubt und wer diesen Herrn Jesus in Schutz nimmt, wer dieses Wort zu Herzen nimmt aus Daniel 9, es wird nicht für ihn selbst sein. Das heißt, wer verstehen wird, dass es für mich, für dich, für sie war. Wer das in Glauben für sich selbst in Anspruch nimmt und es lernt zu sagen, Herr Jesus, komm in mein Leben hinein, komm in mein Herz hinein, nimm meine Sünden weg. Ich glaube, dass du sie am Kreuze weggetan hast. Da wirst du einen Helfer haben für die Strecke, die du noch auf der Erde zu gehen hast. Und auch um einmal über die Schwelle zu gehen, in die Ewigkeit hinein. In die Glückseligkeit hinein, die er bereitet hat für alle, die an ihn glauben. Es würde schrecklich sein, wenn Sie hier am 1. Februar 1992 in Herborn dabei waren, als dieses Wort der Errettung verkündigt wurde und Sie es nicht angenommen haben und so ohne Helfer einmal über die Schwelle gehen werden. Heute Abend können Sie ihn annehmen als Ihren Heiland, als ihren Herrn, als ihren Erlöser, als ihren Helfer. Wenn Sie Fragen dazu haben, kommen Sie zu uns. Es sind hier so viele Brüder, die Ihnen helfen könnten. Schämen Sie sich nicht. Wir wollen gerne mit Ihnen darüber sprechen, um Ihnen zu helfen. Diesen Weg, der nicht schwierig ist, aber man muss nun einmal wissen, wie ihn zu finden. Diesen Weg zu finden, zu gehen, um den Herrn Jesus Christus in Ihr Leben zuzulassen. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir wollen in diesen Augenblicken ganz besonders für solche beten, hier in unserer Mitte, die vielleicht interessiert waren an den Frieden im Mittleren Osten, an den Frieden für andere, für Juden, für Palästinenser, für Islamiten, und sich eigentlich noch nie Gedanken gemacht haben über Frieden für sich selbst. Und Herr Jesus, du hast uns gezeigt, du auf dieser Erde wohnend und lebend und wandelnd und arbeitend, du hast uns gezeigt, dass wir zuerst für uns selbst Frieden brauchen. Frieden mit Gott, weil es ja unsere Sünden sind, die Scheidung machen zwischen uns und ihm. Herr Jesus, Dein Wort sagt uns, du bist unser Friede. Du bist die Brücke zu Gott. Du bist der Helfer bis zum Ende, bis in die Ewigkeit. Denn du bist ausgerottet worden, aber nicht für dich selbst. Herr Jesus, wie wunderbar bist du, dass du das getan hast. Und viele hier in diesem Saal, wir wissen es, sind glücklichen Herzens, weil sie dich gefunden haben. Das war die wichtigste Entdeckung ihres Lebens. Aber Herr Jesus, zu gleicher Zeit sind wir unglücklich, wenn wir daran denken, dass in diesem Saal noch solche sind, die dich noch nicht kennen als ihren Helfer, als ihren Erlöser, als ihre Brücke zur Ewigkeit. Herr Jesus, wirke in ihren Herzen. Wir danken dir, dass wir mit Sicherheit sagen können, dass es einmal Frieden für den Mittleren Osten geben wird.